Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Pilger der Hoffnung, das ist in diesem Jahr das Motto der ganzen Wallfahrtszeit in Deutschland. Pilger der Hoffnung ist ja auch das Motto, das der verstorbene Papst Franziskus noch über das heilige Jahr 2025 gesetzt hat. Pilger der Hoffnung. Wenn wir anfangen, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern zu lesen, dann müsste man eigentlich drüber schreiben, Pilger der Hoffnungslosigkeit. Die waren hoffnungslos. Wir hatten gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen würde. Und da mussten sie miterleben, dass ihr Meister Jesus wie ein Verbrecher 3 Stunden am Kreuz verblutet ist, verurteilt von den hohen Priestern und von den Theologen. Weißt du, wenn man so ein Mitläufer ist im Christenleben, dann kann man da schnell drüber weggehen. Aber wenn du alles auf eine Karte gesetzt hast, auf Jesus Christus, das hatten die beiden. Die haben Vater und Mutter verlassen, die haben ihren Beruf verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben alles verlassen, alles auf diese eine Karte gesetzt, Jesus Christus. Und wenn du dann erleben musst, dass die oberste geistliche Instanz, heute würde man sagen, der Papst und die Bischofssynode, einstimmig festgestellt haben, der Mann ist ein Gotteslästerer, ein Betrüger, der muss weg. Und dann wird er gekreuzigt. Das geht dann nicht so leicht runter. Und die sind unterwegs, bloß weg von Jerusalem, nach Emmaus, hoffnungslos. Pilger der Hoffnungslosigkeit. Aber jetzt kommt das Eigenartige. Wenn wir das Ende der Geschichte lesen, dann sind die auf einmal den langen Weg nach Jerusalem wieder zurückgelaufen, abends noch. Da waren sie wirklich Pilger der Hoffnung. Und sie haben den anderen erzählt, Jesus ist wirklich auferstanden, er ist uns begegnet. Da waren sie wirklich Pilger der Hoffnung. Wie ist dieser Umschwung zustande gekommen? Von Pilger der Hoffnungslosigkeit zu Pilger der Hoffnung. Um es gleich vorweg zu sagen, nicht durch eine zündende Predigt. Denn die beiden hatten ja die Predigt schon gehört, die Osterpredigt. Die haben ja gesagt, da waren einige Frauen am Grab und die haben uns erzählt, sie haben eine Erscheinung von Engeln gehabt und die Engel haben gesagt, Jesus lebt. Die Predigt, die Botschaft, die kannten die schon. Aber sie waren immer noch traurig. Aber da steht ein kleiner Satz dabei und der entscheidet alles. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Wir können noch so schöne Gottesdienste feiern, wir können noch so viele Predigten hören. Wenn wir nicht Jesus im Auferstandenen begegnen, dann bleibt das alles nur Hoffnungslosigkeit. Diese Jesusbegegnung der Emmaus-Jünger hat 3 verschiedene Stufen, die wollen wir uns mal anschauen. Stufe 1, wann kommt Jesus denn dazu, als sie unterwegs nach Emmaus sind? Da heißt es, während sie miteinander redeten und sich alles nochmal erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und dann kommt Jesus dazu. Übrigens sehr interessant, das wurde in unserem Evangelium nicht mehr mitgelesen, als sie hinterher in Jerusalem sind und alles erzählen, da heißt es wieder, und da kam Jesus dazu, in ihre Mitte. Er kommt dazu, als sie über Jesus sprachen, was sie alles mit ihm erlebt hatten. Gut, sie haben ihn nicht erkannt, sie haben gedacht, es ist ein Wanderer, aber er war da. Schwestern und Brüder, Frage an uns, sprechen wir eigentlich noch über Jesus? Ist Jesus noch unser Thema, dass wir über ihn sprechen? Das gilt auch für uns Priester, für Ordensleute. Sprechen wir noch über Jesus? Wir sprechen ja über alles, über die Kirche, über den neuen Papst, wir sprechen über die schöne Liturgie, die wir gefeiert haben, über den synodalen Weg, über diese Zusammenlegung von Vereinen, dass Kirchen verkauft werden müssen. Wir sprechen über alles. Aber sprechen wir eigentlich noch über Jesus? Ist Jesus noch Thema bei uns? Was er uns bedeutet? Vielleicht auch, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben mit ihm. Die hatten ja auch Enttäuschungen erlebt, die beiden Emmaus-Jünger. Aber sie sprachen über Jesus. Wisst ihr, ich bin zum lebendigen Glauben gekommen als kleiner Junge. Nach dem Krieg habe ich noch mit meinem Bruder zusammen im Bett geschlafen. Und wir haben jeden Abend erlebt, dass Mutter sich auf die Bettkante gesetzt hat und uns Geschichten von Jesus erzählt hat. Jeden Abend. Da ist meine Liebe zu Jesus gewachsen, weil über Jesus gesprochen wurde. Gut, ich weiß heute nicht, ob das alles gestimmt hat, was Mutter uns damals erzählt hat. Wir hatten ja noch keine Bibel damals. Aber eins hat sie geschafft, dass in mir die Liebe zu Jesus geweckt wurde. Reden über Jesus, das ist das Erste, was wir tun sollten. Zweite Stufe. Wo kommt denn genau der Umschwung? Am Ende sagen die Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz, wann denn? Als er unterwegs mit uns redete und uns die Schrift erschloss. Schwestern und Brüder, da kam Jesus dazu und fragt die beiden, warum habt ihr denn so traurige Gespräche? Und dann ziehen sie die ganze Leier nochmal durch. Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was da los war? Ja, was denn? Ja, mit Jesus, wie sie ihn gekreuzigt haben, wie eine Schallplatte spielen die alles ab. Und dann sagt Jesus ihnen, meine Güte, was seid ihr schwer von KP? Musste nicht der Messias das alles leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er sagte zu ihnen, habt ihr mal eine kleine Bibel da? Und dann haben die ihre Taschenbibel rausgeholt. Und dann sagt Jesus, komm, wir gehen mal die Bibel durch. Ja? Dann schlägt er auf den 22. Psalm, hört mal, wie der anfängt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und auf einmal geht den Emmaus-Jüngern auf, Mensch, genau das ist am Kreuz passiert, buchstäblich. Sagt Jesus, habt ihr noch nie den Propheten Jesaja gelesen? Blättert ein bisschen weiter, 53. Kapitel. Er war durchbohrt um unserer Sünden willen, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott. Und so geht er mit ihnen eine Stelle nach der anderen durch. Habt ihr Zacharia, den Propheten, gelesen? Den kannten die nicht so gut. Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Und er geht in der Bibel eine Stelle nach der anderen durch. Und auf einmal merken die Emmaus-Jünger, das alles ist unserem Kreuz passiert. Der Tod Jesu war nicht eine Panne im Heilsplan Gottes. Das hatte Gott bis in Einzelheiten Jahrhunderte vorher angekündigt, wie das kommen würde. Und da fängt ihr Herz an zu brennen, als Jesus ihnen die Schrift erschloss, die sie eigentlich schon kannten. Schwestern und Brüder, es ist eine wunderbare Sache heute, dass viele, auch junge Menschen besonders, wieder anfangen, in der Heiligen Schrift zu lesen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, in der Heiligen Schrift zu lesen. Und dann so lange still zu werden über einer Bibelstelle, bis man hinter den Wörtern, die man auf einmal liest, die Stimme Gottes hört. Ich bin gemeint. Das lohnt sich. Da fängt das Herz an zu brennen. Gut, Sie verstehen, wenn Sie lesen, nicht alles. Da muss man auch nicht Theologie studieren. Ich verstehe auch nicht alles in der Bibel. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, dann lese ich weiter. Kurze Geschichte zwischendurch. Da war mal eine Köchin, Emma, die war beim Grafen in Dienst. Und während die am Kochtopf stand und ihr Süppchen rührte, hatte die immer ihre kleine Bibel in der Hand und las in der Bibel. Kommt der Graf eines Tages und sagt, Emma, verstehen Sie das eigentlich alles? Nein. Sagt der Graf, was machen Sie denn, wenn Sie was nicht verstehen? Och, sagt die Emma, dann singe ich Halleluja und lese weiter. Tun Sie das mal. Auf Deutsch gesagt, jetzt mal ohne Halleluja-Erklärung, nicht drüber ärgern, wenn man was nicht versteht, sondern weiterlesen, bis die Stellen kommen, wo Gott mich anspricht. Da fängt das Herz an zu brennen. So war das bei den Emmaus-Jüngern. Kann bei uns auch so sein. Dritte Stufe, da erkennen sie ihn mit den Augen, wann denn? Als er im Haus war und das Brot brach. Wieso haben die ihn eigentlich genau in dem Augenblick erkannt, als er mit ihnen das Brot brach? Früher habe ich immer gedacht, das war eine Erinnerung ans letzte Abendmahl, da hat Jesus ja auch das Brot gebrochen. Das kann aber nicht sein, denn die beiden waren beim Abendmahl gar nicht dabei. Da waren nur die 12 Apostel dabei. Aber wir müssen da genau hinschauen. Wenn jemand in ein Haus eingeladen wird, wer war denn bei den Emmaus-Jüngern Gastgeber und wer war der Gast? Der Gastgeber war einer von den Emmaus-Jüngern, vielleicht Kleopas. Der Gast war Jesus. Nun ist es normalerweise so, dass der Gastgeber das Brot bricht, der Hausherr, dass er den Lobpreis, das Segensgebet spricht und austeilt. Und als Jesus, der Gast, in das Haus kommt, da setzt er sich sofort oben hin, wo normalerweise der Hausherr sitzt, und er bricht das Brot. Er übernimmt sofort die Rolle des Hausherrn. Er bricht das Brot, er spricht das Dankgebet und er teilt aus. Auch hier die Frage an uns: Darf Jesus in unserem Leben wirklich der Herr sein, der das Sagen hat? Oder hat er nur die Rolle des Gastes? Gut, er kommt vor, aber er hat nur die Rolle des Gastes. Beten wir ja vor Tisch manchmal: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Manchmal könnte man auch beten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und geh wieder, wenn du was bescheret hast. Nein, er will nicht gehen, sondern er möchte der Herr sein. Und vielleicht ist so ein Wallfahrtstag wie heute, wo Menschen hier nach Kevlar pilgern, ja auch eine Gelegenheit, irgendwo in einer kurzen, stillen Zeit Jesus zu sagen: Jesus, du sollst in meinem Leben der Herr sein. Du sollst das Sagen haben. Da passiert etwas. Aber im gleichen Augenblick, wo sie ihn mit den Augen erkennen, entschwand er ihren Augen. Aber zwei Dinge bleiben. Erstens das brennende Herz und zweitens das Brot, was er gebrochen hat und ausgeteilt hat, das bleibt. Und dieses Brot, der Leib Christi, der ist heute auch da, in jeder heiligen Messe, der bleibt. Und dann, wenn wir ihm so begegnet sind, dann wirst du wirklich Pilger der Hoffnung. Dann hält es dich nicht mehr auf dem Stuhl, dann rennst du zurück und musst es den anderen weitererzählen. Pilger der Hoffnung. Amen.